Der Unberechenbare, ein Podcast des Schleswig-Holstein-Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tomi Meckeler aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 3: Der nordisch-hellenistische Sonnenkult.
Sonnig wird's heute hier im Karl-Nielsen-Podcast. Es soll heute nämlich um den nordisch-hellenistischen Sonnenkult gehen. Tomi Meckele, dass ein Däne sich nach Sonne sehnt, wird jeder verstehen. Ist Karl Nielsen denn sowas wie ein Sonnenanbeter gewesen?
Ich glaube, das sind alle, die an der Ostsee leben, irgendwo. Und die Sonne ist einfach für die Menschen im Allgemeinen, glaube ich, wichtig. Also insofern gibt es da nichts, weswegen man sich schämen müsste.
Und die Sonne hat ihn aber dann ganz konkret angezogen. Es war natürlich nicht die Sonne, sondern im Grunde das kulturelle Leben. Mit seiner Ehefrau, einer Bildhauerin, Marie Brodersen, ist er nach Griechenland gereist. Und darum soll es heute auch um diese Reise hier ein bisschen gehen, um diese Begeisterung für den Hellenismus.
Ja, das sehe ich auch gerne so. Also die Helios-Ouvertüre ist ja tatsächlich auch in Athen entstanden. Das finde ich auch immer wichtig bei diesen Werken von nordischen Komponisten, da denke ich gerne auch an Sibelius, dass die Menschen nicht denken, diese Herrschaften haben alles sozusagen in der Heimat komponiert, was irgendwie wert ist, sondern vieles ist auf Reisen entstanden. Auch Edvard Grieg war ja unglaublich viel unterwegs, überall als Pianist, und natürlich auch Nielsen, wobei bei Nielsen kommt die Besonderheit dieser Ehe dazu, dass sozusagen die Frau so eine Rolle spielte als reisender Künstlerin. Das finde ich auch bemerkenswert.
Es war ja schon Liebe auf den ersten Blick damals in Paris, ganz schnell entschlossen. Er hat sie geheiratet, eine großartige Künstlerin. Also schon damals Reise, ich glaube die Hochzeit war in Florenz, also auch da schon Italienreise. Dann jetzt in Griechenland, und da ist er ihr eigentlich hinterhergereist, ne? Kann man ja so sagen. Sie hat ja für die große Ausstellung der Akropolis dort jetzt als Bildhauerin gearbeitet. Und er ist ihr eigentlich nachgereist, ne?
Genau. Und sie war überhaupt also die eigentlich ambitioniertere von den beiden in dieser Zeit. Also wir dürfen nicht vergessen, Nielsen war einfach nur, sage ich jetzt, Orchestermusiker und noch kein Nationalkomponist. Während diese Frau, die ist ja auch 2 Jahre älter, und wahrhaftig sozusagen eine sehr eigenständige Persönlichkeit, die wusste, was sie will, und hat dann tatsächlich auch Impulse gegeben. Auch die ganze Intellektualität auch von Karl Nielsen wird ganz wesentlich von dieser Frau Brodersen, Anne-Marie hieß sie ja. Später nannte sie sich dann Anne-Marie Karl Nielsen, also hat den Nachnamen sozusagen so gestaltet. Ja. Aber das ist dann erst später. Aber erstmal war sie sozusagen die treibende Kraft in Sachen Bildung, weil wir dürfen nicht vergessen, Nielsen hatte natürlich nichts von wegen Gymnasium oder dergleichen. Also er kam ja aus einfachen dörflichen Verhältnissen, nicht ganz so ärmlich, glaube ich, wie man oft denkt, weil als freischaffender Musiker konnte man da ganz gut verdienen und so. Also egal wie arm die Kindheit war, ja auf jeden Fall diese Bildung, diese allgemeine Humboldtsche Bildung sozusagen, erstmal ordentlich Griechisch, Latein, das hatte er natürlich alles nicht gehabt. Und das ist eigentlich das, was fasziniert, dass er trotz der fehlenden humanistischen Bildung sich für die Antike und für diese ganzen Sachen interessiert hat. Bei Sibelius ist es ja komplett anders, weil er konnte Griechisch, also er hatte Altgriechisch im Gymnasium gehabt und Latein. Da wundert es nicht, dass er dann auch lateinische oder griechische Sujets vertont. Oft versteckt hinter finnischen Titeln, aber das ist jetzt für die Sibelius-Kenner. Bei Nielsen fehlt dieses Fundament. Und dann kommt aber diese Frau 1891 in Paris, und sie hat das alles, und als Malerin und als gebildete Person zieht dann den kleinen Karl sozusagen, er war tatsächlich ein bisschen kürzer gebaut als sie, mit nach Athen zum Beispiel.
Es hat ja in Kopenhagen schon die Gründung der griechischen Gesellschaft gegeben. Da sind die beiden dann auch Mitglieder.
Genau.
Und es zieht sie also nach Athen. Und wir kommen jetzt auf die Helios-Ouvertüre, die, wie Sie richtig sagen, ja da 1903 entstanden ist, ganz konkret. Er war Gast am Konservatorium in Athen. Helios, Sonnengott. Worum geht's da programmatisch?
Es gibt andere Werke, und vielleicht können wir heute sogar noch zu den anderen Werken was hören und sagen, wo es mit dem Programmatischen ein bisschen einfacher ist. sowieso ist die Programmatik ja in der dänischen Moderne dieser Zeit ein Problem, weil die Künstler sich eigentlich, also die Musiker orientierten sich eigentlich mehr nach Hanslick. Also Hanslick war 1885 übersetzt worden und man wollte eigentlich jetzt nicht direkt Programmmusik schreiben. Deswegen ist es immer ein bisschen überraschend, wenn Nielsen, der ja wirklich von Hanslick herkommt und von Brahms, in seiner grundsätzlichen Haltung dann doch Programmtitel wählt. Und gelegentlich sind es ja dann auch ein bisschen, sage ich mal, Etikettenschwindlerei, weil wenn man jetzt hört Helios-Ouvertüre, dann denkt man vielleicht auch zu einseitig an die Mythologie. Es gibt aber einen schönen Satz von Nielsen, er schreibt zu diesem Stück: Stille und Dunkelheit, dann steigt die Sonne unter freudigem Lobgesang, wandert ihren goldenen Weg, senkt sich still ins Meer.
Soweit wir sind noch ganz in der Stille und Dunkelheit hier der Helios-Ouvertüre. Dann fangen ja erst die zauberhaften Lichtspiele auf dem Ägäischen Meer an. Die Helios-Ouvertüre von Carl Nielsen ist ja schon durchaus auch eine dänische Nummer fürs Neujahrskonzert. Eine sehr erfolgreiche Nummer von ihm auch. Und Sie sprachen, Tommy Mäkelä, jetzt vorhin ja auch von Eduard Hanslick. Wenn wir das Programmatische hier sehen mit dem Formalen, dann ist es ja eigentlich schon eine recht formale Konzertouvertüre. Langsame Einleitung, haben dann ganz klar einen Sonatenhauptsatz mit ersten und zweiten Thema. Eine Durchführung mit einem relativ originellen Fugato, finde ich. Also das läuft dann schon auch noch im Hanslickschen Sinne ganz formal korrekt ab.
Ja, das ist viel Form, das ist viel Polyphonie, ganz wichtig für Nielsen im Allgemeinen. Wichtig ist auch die Dynamik, das ist ja auch so ein Schlüsselbegriff von Hanslick, dass die Dynamik der Musik hier auch fast das Programm ausmacht, also die Dynamik der Sonne, würde ich mal sagen. Und das ist weniger Mythologie als vielmehr tatsächlich die Beobachtung der Sonne, vielleicht aus dem Fenster im Konservatorium, vielleicht war er da einfach sehr früh schon am Arbeiten und hat die Dunkelheit schon gesehen. Auf jeden Fall, man kann ja in Athen, wenn man da günstig irgendwo wohnt, auch tatsächlich das Meer sehen unten und dieses Spiel, den Weg der Sonne praktisch, das hat er hier offensichtlich als Landschaftsmusik auch und nicht einfach als eine mythologische Angelegenheit dargestellt. Aber Helios ist natürlich ein guter Titel.
Auf jeden Fall. Und wir blenden uns jetzt nochmal in eine Stelle ein, wo wir die Sonne dann wirklich leuchten hören über dem Ägäischen Meer. Thank you. Soweit also diese kleine Episode noch aus der Helios-Ouvertüre von Carl Nielsen.
Ja, das ist sozusagen ungefähr dort wahrscheinlich, wo die Sonne ihren goldenen Weg wandert, so wie Nielsen in dieser Charakterisierung geschrieben hat. Und diese ganzen Charakterisierungen und Texte von Nielsen sind ja auch alle wunderbare Lektüre zum Lesen. Das können natürlich die deutschen Hörer wahrscheinlich weniger schätzen als die Dänischkundigen, aber Nielsen war ein großartiger Essayist. Mhm. Also auch das.
Und er hat sich auch für die antike Literatur ja dann interessiert. Das hören wir mit der nächsten Musik, mit Pan und Syrinx, ein Stoff ja aus den Metamorphosen des Ovid. Die keusche Nymphe Syrinx, die sich auf der Flucht da vor dem lüsternen Pan in ein Schilfrohr verwandeln lässt. Viele denken da natürlich wahrscheinlich sofort an Claude Debussy und das berühmte Stück Syrinx. Wenn Pan auf der Syrinx-Flöte spielt, Pan vermisst ja eigentlich die Nymphe. Das ist ja doch ein ganz berührender Moment nach der Verwandlung. Doch er entdeckt eben durch das verwandelte Schilfrohr die Flöte. Das heißt, er sucht die Liebe, findet aber eigentlich die Musik. Und das muss natürlich einen Komponisten auch als Stoff faszinieren, ein magischer Moment. Carl Nielsen hat ein Orchesterstück geschrieben, eben mit dem Titel Pan und Syrinx, 1918. Die impressionistischen Farben sind da vielleicht ein bisschen herber oder ein bisschen nordischer als die in der französischen Orchestermusik von Debussy, ganz allgemein gedacht. Doch die Palette ist keineswegs geringer. Denken wir an die dunkel getönten Celli da gleich zu Beginn. Flöte, Oboe, Klarinette, Filigrane, Streichertremoli haben wir da, Farbtupfer, der Triangel, der Glöckchen und Kastagnetten, bis hin dann eben zu dem ekstatisch-erotischen Tänzen auch des Pan mit furiosem großen Orchester Pan und Syrinx. Für mich auch eine ganz tolle Komposition von Nielsen.
Ja, eines der schönsten. Und tatsächlich, wenn man jetzt nach Unterschieden zu Debussy und zu den anderen Impressionisten sucht, ich finde hier wieder, das Schlagzeug ist ein bisschen präsenter, teilweise auch pikant. Mhm. Also das ist so eine Sache. Es gab ja einmal Debussy, dann gab es natürlich den Engländer Delius oder auch Hugo Alfvén auf der schwedischen Seite sozusagen. So Impressionisten gab es einige und da ist zeigt Nielsen praktisch in diesem Werk, dass er auch das könnte, wenn er denn möchte.
Soweit also die symphonische Dichtung Pan und Syrinx von Carl Nielsen nach dem Stoff aus den Metamorphosen des Ovid. Pan und Syrinx, ist das so ein bisschen auch wie mit Carl Nielsen und mit seiner Frau, der wunderbaren Bildhauerin, also dass sie nicht wirklich so richtig zueinander kommen konnten bei aller Liebe, denn es hat ja auch Irritationen gegeben in dieser Ehe.
Ja gut, das ist jetzt ein heikles Thema unter Männern hier zu diskutieren, was das alles so für Probleme waren. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass die Metamorphosen von Ovid, das ist dokumentiert, ein Gesprächsthema unter den beiden war. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau praktisch diese Literatur dem Mann auch nahegebracht hat, so wie, wie die Frau von Sibelius dann Kalevala Sibelius erklärt hat. Das gibt es ja öfter mal, dieses Inspirierende von intellektuellen Ehepartnern. Das ist dokumentiert und für mich ist es faszinierend, gerade diese Programmatik, diese Metamorphose Nummer 689 von Ovid, kann man, beziehungsweise das ist aus dem ersten Buch, die Nummer 689 so wie gewöhnlich zu finden, und die kann man wirklich mitlesen und die Musik hören. Das ist ganz erstaunlich, wie dicht die Programmatik ist. Man kann diese Instrumente, die ihre Soli bringen, dann tatsächlich mit den Figuren, ob jetzt mit Syrinx oder mit den ganzen Gestalten, die da eine Rolle spielen, also Pan sowieso, in Verbindung bringen. Und da kommt man sozusagen ein bisschen, man merkt einfach, wie analytisch die Nordländer die Antike auch tatsächlich zum Teil betrachtet haben. Da gibt es ja auch von Literaten Analysen dazu, wie sozusagen, welche Rolle zum Beispiel Dionysos spielte, also das ist die antiken Begeisterung des Nordens, vor allen Dingen eine Art von Dionysos-Kult bedeutete, und das kann man hier an diesem Stück natürlich wunderbar durchdenken. Also das ist nicht so viel Apollon und so, sondern mehr
auf Dionysos. Auf jeden Fall Dionysos, auf und jeden Fall, das denke ich Fall. Auch, gerade in dieser Welt des Pan, dieser erotischen Tänze auch des Instrumentariums, ja, ja. Sehr stark jetzt so konnotiert natürlich mit der Welt des Dionysos. Ich finde es eine ganz tolle Anregung von Ihnen, Tommy Mäkelä. Das Stück geht ja so knapp 9 Minuten, sollte jeder einfach mal hören und einfach die Geschichte des Ovid parallel dazu lesen. Das ist eine schöne Anregung. Vielen Dank. Pan und Syrinx, also, und bevor Tommy Mäkelä sich jetzt in ein Schilfrohr verwandelt, sagen wir schnell Tschüss, wie immer mit dem Hahnentanz aus der Oper Maskerade. Herr Mäkelä, was haben wir denn in der nächsten Folge hier? Wenn wir da mal schauen. Ich glaube, wir sprechen über die 3. Sinfonie.
Ja, das ist natürlich mit den Fragen zum Titel zum Beispiel schon mal geht es da weiter. Also wir hatten ja jetzt Helios, die Problematik mit dem Titel, und Pan und Syrinx, und dann die 3. Sinfonie, die sozusagen die explodiert, die sich erweitert, also expansiver. Das wird faszinierend.
Der Unberechenbare, ein Podcast des Schleswig-Holstein-Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tommy Mäkelä aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.